Herzlich willkommen zu den Lebensgeschichten der Digitalisierung, eine Podcast-Reihe der Stadt Aschaffenburg in Kooperation mit dem Medienhaus Mein Echo. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs.
Herzlich willkommen zum Podcast Lebensgeschichten der Digitalisierung. Heute geht es um das Thema Film. Und zwar um historische Perspektiven, das heißt filmgeschichtliche Aspekte, aber auch die Frage, welche Rolle spielt Film eigentlich in unserer Stadt Aschaffenburg? Deswegen geht es auch um die Gegenwart. Wir haben hier ein gutes Panel, um über all diese Themen zu sprechen. Hier am Tisch sitzt unter anderem Christopher Bausch, Betreiber des Aschaffenburger Casino-Kinos. Herzlich willkommen, Herr Bausch.
Hallo.
Außerdem haben wir hier bei uns den Professor Dr. Markus Stiegelegger. Er ist Film- und Kulturwissenschaftler, vor allem tätig an der Hochschule in Münster. Herzlich willkommen, Herr Stiegelegger.
Hallo, freut mich sehr.
Wir müssen vielleicht noch 2, 3 Worte dazu sagen, wer Sie eigentlich sind und was Sie machen. Film- und Kulturwissenschaftler, das klingt erstmal sehr theoretisch, aber Sie haben auch viel mit den praktischen Aspekten zum Thema Film zu tun und beschäftigen sich auch zum Beispiel in Ihrem Podcast Projektionen mit dem Thema Wissenschaftskommunikation in der Verbindung Filmwissenschaft und Filmkritik vor allem.
Ja, das ist korrekt, genau.
Und im Moment sind Sie auch Berater der Stadt Mainz. Die wollen nämlich ein neues Kinokonzept entwickeln.
Ja, Mainz ist da ein bisschen in der Krise durch die Schließung von 2 Traditionskinos. Und wir haben es glücklicherweise geschafft, die Stadt dazu überzeugen, dass sie da professionelle Beratung annehmen. Und ich bin Teil eines Teams, das die Kinokultur Mainz dann hofft, wieder aufbauen zu können.
Ich denke, Kinokultur, Krise, wie geht's weiter nach Corona? Ich denke, darüber werden wir heute auch nochmal sprechen in dieser Runde. Bei uns sind auch Joachim Kemper, Leiter des Stadt- und Stiftsarchivs. Hallo.
Hallo, freut mich.
Und wie immer hier in der Runde Erik Leiderer, der Aschaffenburger Bürgermeister, der zuständig ist für Digitalthemen.
Jawohl, hallo in die Runde.
Wir haben jede Menge Themen, über die wir hier sprechen können. Historische Aspekte hatte ich schon erwähnt. Also es gibt ja stadtgeschichtliche Dokumentationen, die hier im Archiv liegen. Dann die Frage, wie digitalisiert man sowas eigentlich? Und überhaupt, wenn man ans Thema alte Filme denkt, ich denke, da haben wir mit Herrn Stiegelegger auch einen Experten hier in der Runde. Genrefilm ist auch Ihr Thema, Ihr wissenschaftlicher Forschungsschwerpunkt?
Ja, es gibt ja verschiedene Forschungsschwerpunkte, die man so im Leben schwerpunktmäßig dann absolviert. Und ich habe das Handbuch Filmgenre herausgegeben und das ist natürlich so ein schwergewichtiges Werk geworden, wo eben Genre-Kino ausführlich theoretisch reflektiert wird. Ja.
Also ich glaube, es wird sehr spannend. Mein Name ist Moni Münch, ich bin Digitalredakteurin bei Mein Echo und ich würde sagen, unsere Einstiegsfrage geht wie immer an den Herrn Leiderer. Herr Leiderer, bei unserem heutigen Thema geht es ja, wie gesagt, ums Thema Film. Alte Filme, neue Filme, fangen wir bei den ganz neuen an. Sie sind auch auf Instagram aktiv und machen da auch Film, also Reels. Was war denn so das letzte Reel, das Sie aufgenommen haben?
Das letzte Reel war eine Werbung für eine KI-Nacht bei Blue Tomato am 31. Oktober an Halloween.
What? Also, schon wieder sehr viele Anschlussfragen. Jawohl. Aber ich lasse es mal so stehen und schaue mir lieber mal Ihr Instagram an. Also das Film ist schon cool, wenn man Leute auch erreichen will, oder?
Ja, mit Filmen erreicht man mehr. Also kurze Reels werden in der Regel mehr angeschaut wie Bilderserien.
Mhm. Ja, denn die Erfahrung mache ich auch auf Instagram. Aber mit Film erreicht man Leute. Das ist eigentlich Ihr Thema, Herr Bausch. Mit einem Kino möchte man Menschen erreichen. Und ich bin extrem froh und ich finde, wir können alle sehr froh sein hier in Aschaffenburg, dass es ein Kino wie das Casino-Kino gibt, dass es sogar 2 große Kinos hier gibt in der Stadt. Aber neulich mal wieder das Programm angeschaut, was würden Sie mir denn empfehlen? Was sollte man denn jetzt kurz vor Weihnachten anschauen?
Also erstmal vielen Dank, das freut mich natürlich. Wir machen ja jetzt fast seit 20 Jahren Kino schon in Aschaffenburg. Also 2024 waren wir 20 mit dem neuen Casino. Verrückt, ja.
Sind alle alt?
Ja, wir haben vor allem schon viele Filme geguckt, alle auch im Casino. Ich habe eigentlich einen Tipp schon für den Januar, weil wir haben nämlich einen Festivalmonat vor uns. Es kommen nämlich die Highlights aus den großen internationalen und europäischen Filmfestivals. Wir haben Poor Things, den man auf jeden Fall angucken sollte. Der Stiegelegger nickt, also ja, Zustimmung. Und wir haben Zone of Interest mit einer herausragenden Sandra Hüller. Das sind so die 2 großen Filme, die man sich im Januar anschauen sollte.
Das ist eine sehr gute Info, dass es auch bei uns Festivalfilme zu sehen gibt, weil man liest dann immer in den Nachrichten oder hört in den Nachrichten von coolen Filmen, die in Berlin und Cannes gewinnen und dann laufen die bei uns nie. Von daher freue ich mich.
Zweigleich im Januar.
Okay, sehen wir uns. Herr Stiegelegger, jetzt müssen wir nur über das Thema Filmwissenschaft noch sprechen. Sie machen auch Audiokommentare zu Filmen, richtig?
Ja, also es ist so, der Filmwissenschaft ist eigentlich die Beschäftigung mit Filmästhetik, Filmgeschichte und Filmtheorie. Und für mich stellte sich immer die Frage, wie erreicht man überhaupt eine Öffentlichkeit? Also Wissenschaft heißt ja auch Wissen schaffen für die Öffentlichkeit und Wissen kommunizieren. Und für mich ist der quasi analytische Audiokommentar auf Blu-rays oder DVDs ursprünglich noch ein guter Weg, um diese Ansätze für ein Publikum aufzubereiten. Und das kann wissenschaftlich sein, das kann auch unterhaltend sein. Das ist oft ja eine Mischung, weil natürlich muss man das auch hören wollen, ja, zu einem Film. Und die Idee ist, dass man, wenn man einen Film zum zweiten Mal sieht, ihn mit einer Begleitung quasi sehen kann. Also wo interessante Aspekte betont werden und analytische Ansätze und so weiter dann vermittelt werden. Und das ist etwas, was es international gibt, was es aber auch verzögert dann im deutschen Markt mehr und mehr gab. In den letzten 20 Jahren hat sich das etabliert. Und das ist etwas, was ich sehr genieße, ja.
Das heißt, finde ich das dann auf Netflix oder finde ich das auf einer Blu-ray als einfach als zweite Tonspur dann noch?
Ja, es ist eine der Tonspuren auf physischen Medien. Also es ist eigentlich nur für Blu-ray und DVD. Leider sind die Streaming-Portale nicht interessiert, solches Bonusmaterial zu übernehmen, obwohl man es ihnen zum Teil wahrscheinlich sogar kostenlos zur Verfügung stellen würde. Einfach weil sie sagen, das ist so aufwendig, das zu betreuen. Und bringt zu wenig. Ja? Also denen reicht es, die Filme in ein oder zwei Sprachen zu vermarkten.
Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mal so ein Seminar im Casino gehört zum Thema Mondsüchtig mit Cher. Und da haben die uns auch so einfach so Dinge, die man bei so einem Film beachten kann. Also sowas wie, sie fährt jetzt zum zweiten Mal am Stoppschild vorbei. Jetzt passiert gleich was, was wahrscheinlich keine gute Idee war. Aber was für Audiokommentare oder welchen haben Sie denn zuletzt gemacht? Welcher hat Ihnen zuletzt viel Spaß gemacht?
Also ich habe ein bisschen den Überblick verloren, weil ich relativ vieles über die letzten 15 Jahre gemacht habe. Aber es gibt so einige Highlights, zum Beispiel David Lynchs Twin Peaks, der Film. Das ist ein sehr schwieriger Kommentar gewesen, weil ich wirklich die ganzen Serien natürlich dazu intensiv studieren musste, die ganze Literatur dazu gesichtet habe. Also sehr aufwendig gewesen. Aber ich hatte diese Ambition, weil David Lynch ist natürlich die Herausforderung an jede Form von Analyse. Also von daher, Twin Peaks, der Film, ist auf Blu-ray erhältlich mit meinem Kommentar. Was ich auch sehr genossen habe, war, ich habe die ganze Veröffentlichung von Der Nachtportier, einem italienischen Skandalfilm der 70er Jahre von Liliana Cavani betreut. Und das ist auch ein sehr schwieriger Film, weil er hat eine Thematik, die mit dem Dritten Reich zu tun hat und so weiter. Also da ist die Verantwortung immer recht hoch. Aber auch das resultierte zum Beispiel in einem Fachgespräch, das ich mit Monika Treut, der Filmemacherin, als Zeitzeugin, also quasi über die Wirkung des Films damals und heute und rückblickend führen konnte. Und also das ist bei Weltkino ist der gut erhältlich. Also ist also überhaupt kein Problem, diese Sachen dann zu finden, wenn man sie denn finden will. Das wären so Highlights der letzten Zeit.
Auf jeden Fall inspirierend. Christopher Bausch hat genickt. Der kannte die Filme alle. David Lynch kenne ich auch. Aber kennen wir hier alle. Aber Herr Kemper, mit David Lynch können wir hier in Aschaffenburg nicht wirklich mithalten. Wir haben aber andere Filme im Archiv liegen, oder?
Genau, von denen laufen ja gerade auch einige hier im Digitalladen am Bildschirm und haben schon wieder einige Leute draußen angezogen, also zum Stehenbleiben, also Stummfilme sozusagen, also 20er-Jahre-Aufnahmen, also historische Filme letztlich, die auf schwierigem Material vorgelegen haben. Dazu kann man vielleicht nachher noch ein paar Sätze sagen, weil es auch hochexplosiv und spannend ist in einer gewissen Weise. Aber bei Archiven denkt man ja zuerst an Fotoüberlieferungen, Fotosammlungen, aber letztlich audiovisuelle Medien, Filme spielen eine immer größere Rolle. Es können ganz alte sein, können aber eben auch beispielsweise hier in Aschaffenburg Filme sein, Videoaufnahmen von Veranstaltungen, die regelmäßig wöchentlich gemacht worden sind über viele Jahre hinweg. Da gibt es eine ganz große Sammlung, die bis jetzt im Medienzentrum war, die aber jetzt auch ins Archiv kommt, gekommen ist. Da reden wir von digital 10, 12, 14 Terabyte und ganz, ganz vielen VHS-Kassetten, DVDs und ähnlichem mehr. Also ganz viele Datenträger, verschiedene auch letztlich, und eben auch Filme, die durchaus eine Bedeutung haben, eben auch wenn man sagt, in 50 Jahren schaut man mal da rein, was hat denn damals der Oberbürgermeister zur Eröffnung von was auch immer gesprochen, wie waren die Reden. Das ist eine tolle Dokumentation letztlich auch für die Stadtgeschichte, die da dahinter steckt.
Es ermöglicht ja auch ein tiefer Gehen, als es ein Foto zum Beispiel könnte. Ja?
Ganz genau, bewegte Bilder, super klasse.
Ich glaube, darüber müssen wir jetzt noch mal kurz ein bisschen mehr sprechen. Mich würde zum Beispiel auch interessieren, wie alt sind denn die ältesten Aufnahmen, die wir hier in Aschaffenburg haben?
Die älteste Aufnahme ist vor dem ersten, also der älteste Film vor dem Ersten Weltkrieg gemacht worden von Fritz Rüth, zu dem man auch noch vieles mehr sagen kann, war der erste richtige Kinobetreiber hier, hat große Kinos und Varietés, Lichtspieltheater, Kombinationen betrieben, auch in den 20er, 30er Jahren. Der hat 1909, denke ich, also hat er einen Feuerwehrfilm gemacht, einen sogenannten, also im Prinzip hat er einen Aufzug der Feuerwehr hier gefilmt. Der Film ist dann als Nitro-Film, also als Ausgangsmaterial Nitro-Film, über die Feuerwehr ins Archiv gekommen. Dann hat man sich das angeschaut und dann erstmal überlegt, was macht man damit, weil das ja Explosivnummer ist und gefährlich ist. Aber man kann das digitalisieren lassen. Da gibt es Spezialfirmen, auch im Rhein-Main-Gebiet gibt es Firmen, die das digitalisieren. Es gibt auch Archive, die dann dieses Material, also das Ausgangsmaterial, übernehmen. Das Bundesarchiv gehört da dazu. Aber der Film selbst zeigt 2-3 Minuten die Feuerwehr, die durch die Stadt marschiert. Eigentlich ganz, ganz nett. Aber man kann, wenn man die Zeitung parallel aus der damaligen Zeit sich anschaut, kann man schon einiges erfahren. Was ist da passiert? Wer war da? Wer ist da zu sehen? Und so weiter. Und Fritz Rüth hat dann bis in die 20er, 30er Jahre hinein ziemlich viele Aufnahmen gemacht, hat auch sozusagen Alleinrechte bekommen von der Stadt auch, bestimmte Festumzüge, Feuerwerke, Volksfeste, Sportereignisse und so weiter zu filmen. Alles Material, das bei uns liegt, über die Familie von Fritz Rüth reingekommen ist und dann auch digitalisiert worden ist. Und wir machen es eben auch, das ist eigentlich ganz wichtig, frei verfügbar. Also über den YouTube-Kanal der Stadt, teilweise mit Textkommentaren, also mit kurzen Beschreibungen, teilweise eben aber auch hier im Digitalladen selbst.
Der erste VJ der Stadt Aschaffenburg sozusagen, dieser Herr Rüth.
Ja, genau, genau. Also der erste Kinematograf, das ist ja so ein Projektionsteil, war kurz vor 1900 schon mal in der Stadt. Kann man zumindest mal nachweisen. Fritz Rüth hat dann ein paar Jahre später damit begonnen. Der war zuerst, kommt aus Aschaffenburg, war dann Masseur am Gardasee, hat als Masseur gearbeitet und ist dann irgendwie zurück, hat Geld gemacht unter Umständen und hat dann hier einige Kinos aufgemacht und hat eben auch selbst gefilmt. Das ist eigentlich das Spannende daran.
Klingt nach Stoff von einem Roman. Aber Sie hatten jetzt kurz schon angedeutet, was die Stadt mit solchen Aufnahmen anfangen kann oder wie man sie heute zugänglich machen kann. Herr Leiderer, wie ist das aus Ihrer Sicht? Also welche Bedeutung hat das? Was können Sie als Stadtoberhaupt oder eines der Stadtoberhäupter damit machen?
Es ist natürlich sehr vielschichtig. Zum einen zeigen ja diese Filme nicht nur das, was man filmt, sondern man sieht auch viel drumherum. Also das heißt, wenn man eine Person filmt, sieht man auch hinterher, wie die Gebäude waren, was da passiert. Und dieses ganze Umfeld, das tauchen wir in eine Geschichte der Stadt ein, die uns einen hohen Mehrwert hat und das viele Aussagen sich ableiten lassen, wie das damals war. Ist natürlich für uns als Stadt, für unser Stadtarchiv wunderbar und natürlich auch, das der Gesellschaft zugänglich zu machen, über beispielsweise die Displays, die hier sind, aber auch im Internet kann man es abrufen über unseren YouTube-Kanal. Es ist einfach eine Aufarbeitung der Geschichte, wo man vieles sieht. Wir freuen uns natürlich, wenn noch mehr solche Filme bei uns auftauchen. Damals wie von dem Fritz Rüth, das ist ja die Verwandtschaft, ich weiß gar nicht, in welchem Grade das war, die uns diesen Film gebracht hat. Also von solchen Schätzen leben wir gern und profitieren wir.
Die Enkelin Cornelia Seubert von Fritz Rüth hat einen großen Teil im Prinzip fürs Archiv gebracht. Und das sind, ich sag mal, zum größten Teil auch wirklich Nitrofilmrollen gewesen. Und ja.
Bevor wir jetzt über das Thema Nitrofilm sprechen nochmal, könnte man ja vielleicht hier auch mal kurz einen Aufruf loswerden, dass die Leute mal auf ihren Speichern und Dachböden gucken sollen, ob vielleicht noch, dann haben wir vielleicht irgendwann mal die alte Aschaffenburger Filmgala im Casino-Kino. Entsteht hier richtig was aus dem Podcast?
Ja, also schauen Sie mal auf Ihre Speicher, aber Vorsicht bei Nitrofilmen. einfach melden, wenn sich da irgendwas auftut bei der Stadt. Am besten im Stadt- und Stiftsarchiv.
Ja, wie ist denn das mit Nitrofilm, Herr Stiegelegger? Sie haben da bestimmt auch einige Erfahrungen schon mitgesammelt oder wissen darüber auch viel. Ist das ein Thema? Also geht Filmgeschichte gerade im Moment verloren auch, weil Sachen nicht digitalisiert werden?
Also in der Filmwissenschaft ist das Thema Filmarchivierung ein ganz wichtiger Aspekt. Und Archivierung hängt natürlich mit solchen Faktoren zusammen. Also die Probleme, die das Material aufwirft, wenn es eben diesen Selbstzerstörungsaspekt birgt, der Verfall des Materials, also diese ganze quasi Verrottungserscheinungen, die man hat und so weiter. Digitalisierung ist eines der Mittel, mit denen man hier arbeitet, aber Digitalisierung hat ein weiteres Problem, nämlich die Speicherung der Daten. Wenn man das sehr hoch quasi auflösend digitalisiert, hat man natürlich hohe Datenmengen, aber die Datenträger sind genauso von Verfall betroffen wie eben das Filmträgermaterial. Von daher ist die Digitalisierung nicht die einzige Lösung. Man muss das Originalmaterial weiterhin konservieren. Man kann es danach nicht, wie das lange gemacht wurde, entsorgen. Und da ist viel verloren gegangen, muss man sagen. Also wo quasi auch Produktionsfirmen und so weiter nach der Digitalisierung auf Fernsehstudios ihr Material vernichtet haben und sehr froh waren, dass sie es endlich los sind. Und dann wurde klar, heute können wir viele dieser Datenträger gar nicht mehr lesen. Ja? Oder die sind beschädigt und auch nicht lesbar und so weiter. Also man muss im Grunde auf mehreren Ebenen die Filmarchivierung vorantreiben und auch finanzieren. Das ist eine große Herausforderung. In Deutschland steht relativ wenig Geld von öffentlicher Seite zur Verfügung für die Archivierung des Filmerbes. Und deswegen sind solche lokalen Initiativen super wichtig, muss man also ganz klar betonen. Das Bewusstsein ist gestiegen, das sehe ich mal positiv als Filmwissenschaftler, aber da ist noch unglaublich viel zu machen, um überhaupt an den Punkt zu kommen, wo wir sagen, dass das Filmerbe ist halbwegs gesichert.
Klingt alles sehr einleuchtend.
Das kann ich nur aus Kinosicht auch nochmal sagen. Es ist ganz, weil man sich dieser Situation bewusst ist oder auch immer schon war, dass also wenig Material dann auch vielleicht überhaupt bewahrt bleibt, gibt es ganz viele Kinobetreibenden in Deutschland, die ihr kleines geheimes Lager haben, in denen dann die ein oder andere 35mm-Kopie in einem schwarzen Karton mit Filmrollen tatsächlich sehr gut behütet eingelagert wird und alle zwei Jahre dann auch nochmal in einem 35mm-Projektor vorgeführt wird, einfach weil es oft dann auch digitale Versionen gar nicht gibt.
Mhm. Gibt es sowas auch im Casino-Kino? Beziehungsweise ich dachte immer, im Casino-Kino oder in den Kinos von heute wird sowieso alles nur noch digital gezeigt.
Also wir haben im Casino angefangen mit 35mm-Kopien und hatten auch einen 16mm-Projektor noch. Haben dann vor, das ist mittlerweile auch 10 Jahren, umgestellt auf digitales Material. Also wir spielen tatsächlich von digitalen Servern und digitale Inhalte ab. Allerdings haben wir bei vielen Festivals, auch in Frankfurt in den Häusern, immer noch auf 35mm Filmmaterial im Einsatz. Und gerade auch Regisseure, die die Körnigkeit und die Liebe zu einem analogen Bild machen bis heute auch große Filme, kommen immer noch auch in Deutschland auf analogem Filmmaterial auch raus. Das können nicht mehr alle Kinos abspielen, aber die es können, zeigen es dann in Sondervorführungen.
Wenn wir jetzt schon beim Thema Kino sind, können wir ja vielleicht auch gerade noch mal auf die Vergangenheit der Kinos schauen. Weil wo Film ist, musste auch eine Stätte sein, wo man das abspielen konnte. Das heißt, seit wann gab es Kinos generell und in Aschaffenburg? Wisst ihr da was? Oder wer weiß was?
Also vielleicht erstmal grundsätzlich, weil Aschaffenburg kann ich natürlich jetzt nicht direkt beantworten, aber das, was wir unter Kino verstehen, ist eigentlich ein Phänomen der 10er und 20er Jahre. Das entstand eigentlich relativ spät nach der Einführung des eigentlichen Mediums. Manchmal findet man Angaben, dass bereits ein Jahr nach, also 1896, bereits solche Abspielstätten verstetigt worden seien. Aber das ist, denke ich, nicht das, was wir unter Kino verstehen. Denn die größere Form des Films, also die längeren Filme, sind sind ja auch erst in den 10er-Jahren überhaupt etabliert worden. Und dann wurde es eben notwendig, da eigene Gebäude und so weiter dem zu widmen. Also muss man sagen, es sind relativ schnell viele Kinos Ende der 10er-Jahre um 1920 dann entstanden, die dann auch das Kino dieser Zeit entsprechend dem Publikum zugänglich machten.
Auch in Aschaffenburg, Herr Kemper?
Da kann man im Prinzip für Aschaffenburg ergänzen. Also Fritz Rüth hat 1909 ein erstes Kino eröffnet, allerdings im Haus seines Bruders. Also eine kleine Sache und wenige Jahre später, also im Prinzip um 1920, das Union Lichtspieltheater mit 360 Plätzen und ein paar Jahre später dieses Kombination Varieté Lichtspielhaus mit über 500 Sitzplätzen, Balkon und so weiter, also dann schon eine Komplettausstattung. Das heißt, da ist es wirklich extrem angestiegen in relativ wenigen Jahren. Also war erfolgreich, ganz klar.
Und wie viele Kinos gab es damals in Aschaffenburg? Oder zur Hochzeit? Kann man das so einen blauen?
Deutlich mehr, muss man sagen. Also es gab wohl auch ein Kino vor Fritz Rüth, also eine Art Kino, kurz vorher, aber über das ist viel weniger bekannt. Also Fritz Rüth ist für uns der Kinopionier schlechthin in Aschaffenburg. Ganz klar.
Ich denke, man kann auch sagen, dass der Film dieser frühen, also nein, nochmal. Ich denke, man kann sagen, dass dieses frühe Kino im Moment auch so eine Renaissance erlebt. Also zumindest begegnet es mir immer wieder, dieses Thema. Der neue Roman von Daniel Kehlmann. Gerade hatten wir eine Ausstellung zu Filmen der Weimarer Republik im Frankfurter Filmmuseum. Babylon Berlin, Riesenhit. War jetzt auch die letzte Staffel, also die, ne? Ging es ja auch ums Thema Filme. Also ich habe so das Gefühl, ich weiß ganz viel über die Zeit. Aber was, also populärwissenschaftlich, aber was interessiert Sie denn als Filmwissenschaftler an diesen Filmen der 1920er Jahre, an den Stummfilmen? Und warum sollte man sich vielleicht solche Klassiker heute auch nochmal anschauen?
Also es gibt natürlich auch da verschiedene Epochen. Also die Frühzeit des Kinos etablierte relativ schnell Motive, die dann später wieder aufgegriffen wurden, aber nicht in der Form, wie wir es heute verstehen. Also wie gesagt, komplexere Filme sind erst in den 10er-Jahren überhaupt entstanden und um 1920 war eine sehr fruchtbare Zeit für das Kino, weil Film quasi als eigene Kunstform zu sich kam. Und wir müssen ja bedenken, einer der größten Klassiker der Filmgeschichte überhaupt ist ein deutscher Film, nämlich Das Kabinett des Dr. Caligari. Ein Film, der zum Glück sehr gut restauriert mittlerweile vorliegt auch und der Öffentlichkeit immer wieder gezeigt wird. Es gibt da ja von Kai Bartos auch im nächsten Jahr eine Vertonung in der Alten Oper in Frankfurt zum Beispiel. Also solche Phänomene sind natürlich für den Erhalt des Filmerbes für die Öffentlichkeit auch super wichtig. Der expressionistische Film ist ein großer Einfluss international gewesen, von Deutschland ausgehend. Und das ist etwas, was hoch faszinierend ist. Also, dass man sieht, bestimmte Traditionen der Filmgeschichte nehmen ihren Ausgang tatsächlich im deutschen Kino der 20er Jahre mit, also unter anderem. Und das macht das für mich als Filmwissenschaftler hochinteressant, diese Ära. Also gerade um 1920 und dann bis zum Beginn des Tonfilms um 1930. Das Kino der Weimarer Zeit in der Tat ist eine unglaublich fruchtbare Zeit gewesen.
Das Kabinett des Dr. Caligari sollten wir uns anschauen. Noch ein Tipp?
Naja, also es ist im Grunde so, dass diese Filme sind alle jetzt mindestens 100 Jahre alt und man hat jetzt eine Premiere, also so eine 100-Jahr-Feier nach der anderen. Und ich selbst habe ja mich mitgekümmert um den Film Hexan, einen dänischen Stummfilm über die Hexenverfolgung, eine psychoanalytische Auslegung dieses Phänomens, Besessenheit und so weiter. Also ein bisschen kurioser Film, so halb Spielfilm, halb Dokumentarfilm, aber sehr eigenwillig und sehr interessant. Und indem man zum Beispiel neue Vertonungen macht, hat man immer noch mal ein neues Publikum, das man heranführen kann. Und dann gibt es auch immer wieder die Möglichkeit, danach noch mal den Film auf digitalen Medien zu verbreiten, also quasi vom Streaming bis zu Blu-rays. Und das ist die Chance, quasi solche Filme heute zu sehen und neu zu schätzen.
Herr Stickelegger, Sie haben Hexan erwähnt und ich denke, das ist ein guter Anlass, um über die Digitalisierung und die Retro-Digitalisierung und Wiederveröffentlichung einfach nochmal genauer zu sprechen. Vielleicht erstmal am Anfang, wenn wir von Filmen sprechen, dann müssen wir auch immer von dem Material sprechen. Haben wir jetzt vorhin schon einiges erwähnt, auf dem sie liegen und abgespielt werden. Also zum einen Nitrofilm, aber dann aber auch in neuerer Zeit VHS. Kann heute auch schon niemand mehr für die Jüngeren. VHS ist nicht die Volkshochschule, sondern Videokassetten. DVDs, Blu-rays. Ja, Herr Kemper, wo kann man Filme eigentlich digitalisieren? Geht es auch in Aschaffenburg?
Also man kann im Prinzip im Archiv selbst oder im Medienzentrum auch digitalisieren. Kommt halt aufs Trägermedium drauf an, also VHS-Kassetten. Da gibt es Digitalisierungsgeräte, so nenne ich sie jetzt mal. Das ist relativ einfach, kostet nur Zeit. Bei Nitrofilm ist es ganz anders. Es ist Gefahrgut. Also wenn wir einen Nitrofilmrolle nach beispielsweise Ingelheim schicken, das ist eine Spezialfirma, die digitalisiert und bearbeitet, dann ist es ein Gefahrguttransport, also ganz formal. Und etwas kostet Geld und ist auch nicht ungefährlich, theoretisch zumindest. Und es gibt eben, soweit ich es jetzt sehe, einige Spezialfirmen, die diese alten Filme auch digitalisieren. Und die dann eben auch dafür sorgen, dass das Material selbst, also der Nitrofilm, sicher nach Berlin kommt, ins Bundesarchiv. Dort gibt es ja ein eigenes Filmarchiv und die sichern dann letztlich die wertvolleren Nitrofilme, Gott sei Dank. Die Spezialfirmen machen bei der Digitalisierung TIFF-Dateien, also ganz aufgeblasene Dateien, die allerdings für die Langzeitsicherung, digitale Langzeitsicherung sehr wichtig sind. Das heißt, da entstehen gigantische Datenmengen, muss man einfach so sehen. Und parallel ein Nutzungsdigitalisat, also für die Verwendung beispielsweise auf YouTube, wenn man es denn möchte, oder auf anderen Medien letztlich. Mhm.
So, das ist jetzt die Seite des Filmmaterials. Um jetzt nochmal auf die Seite des Abspielplatzes, also des Kinos zu kommen. Herr Bausch, zeigen Sie eigentlich auch historische Filme in Ihren Kinos? Und wie kommen die eigentlich beim Publikum an? Und nehmen Sie die dann aus Ihrem eigenen Archiv oder woher kommen die dann?
Also wir haben tatsächlich ein eigenes Archiv mit Filmen, die also jetzt in den letzten 20 Jahren dann bei uns gelaufen sind. Natürlich nicht alle, aber Filme, von denen wir glauben, die zeigen wir dann irgendwann nochmal. Ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil, wie gerade schon erwähnt, das sind sehr große Datenmengen und die digitalen Filme liegen ja dann auch mittlerweile in diversen Sprachfassungen zum Beispiel vor, also in Originalversionen oder mit Untertiteln und die sind alle abgespeichert und es ist ein riesiges Datenvolumen, deshalb muss man immer gucken, was hebt man wirklich auf und was nicht. Ist dann auch eine Frage der Rechte irgendwann. Kann ich einen Film, den ich vor 20 Jahren im Kino einfach gespielt habe, jetzt wieder spielen? Ja. Also wir haben also ein Archiv, aber eher in der Summe mit aktuellen Filmen und wir zeigen auch Klassiker. Also wir zeigen einmal im Monat in der Regel wirklich Filmklassiker, aber auch da stellt sich die Problematik der Rechte, weil es gibt nicht für alle Filme, die wir im Kino zeigen, dann von alten Filmen überhaupt noch also Rechte, um sie aufzuführen. Gibt aber glücklicherweise einige Filmverleiher, das sind ja unsere Partner, die dann also quasi die Filme und die Rechte besitzen, europaweit oder auch in Deutschland, die sich um Rechte und zur Wiederaufführung von älteren Filmen und Filmklassikern bemühen. Also wir zeigen die Filme. Das kommt immer so ein bisschen auf den Film an und auch quasi darum, ob man ihn zum Schluss nur zeigt oder ob, was wir ja viel machen, dann einfach auch eben dem Film in den Kontext setzt, mit Filmbesprechungen danach oder eben zu einem gewissen Anlass, der ist also eingebettet in ein Thema oder in eine thematische Woche, wie auch immer. Die Erfahrung ist einfach nur, einen Klassiker zu zeigen, kommt weniger gut an, als eben aufgearbeitet oder eingebettet in den größeren Kontext dann funktioniert es.
Mhm. Ich krieg's nicht aus meinem Kopf raus. Es gibt einen fast schon Klassiker, den habt ihr im Archiv und den zeigt ihr vor jedem Film.
Ja, das ist richtig. Der ist auch tatsächlich in Aschaffenburg eine kleine Berühmtheit. Das ist unser Junge, der quasi ins Kino geschubst wurde und dann nie wieder ins Kino will, woraus wir ja unsere Mission gemacht haben. Alle sollen wieder ins Kino gehen und Kinoerlebnis spielen. Das ist tatsächlich so gesehen ist das der meistgezeigte Kurzfilm wahrscheinlich in Aschaffenburg.
Und woher habt ihr den?
Das ist tatsächlich ein Beiwerk gewesen einer Produktion der HFF in München. Da lief die Kamera einfach weiter und man hat diesen Jungen, der, ich glaube, es war ein Werbefilm, für den Werbefilm etwas hätte sagen sollen, einfach gefilmt. Na, und warst du im Kino? Und dann hat er einfach geantwortet und dann kam das bei raus. Und das hat dann ein Student der HFF tatsächlich zu diesem wirklich sehr kurzen Kurzfilm gemacht.
Entschuldigung, ich musste das fragen. Ja. Ich finde, Aschaffenburg hat ein Recht,
ja,
endlich mal zu wissen, was es mit diesem kleinen Jungen auf sich hat. Herr Stegelegger, Sie machen ja, wie wir gerade schon angesprochen hatten, viele Kommentierungen und Besprechungen von Filmen. Und da sind auch ganz viele Wiederveröffentlichungen dabei. Also das sind dann diese Filme mit Mehrwert, von denen der Herr Bausch gerade gesprochen hat. Und das Horrorgenre hat es Ihnen dabei besonders angetan, habe ich den Eindruck. Und dieser Hexan-Film, fällt er auch in diese Kategorie?
Dazu müsste ich zwei Dinge sagen. Der Sammlermarkt in Deutschland diktiert so ein bisschen, was veröffentlicht wird. Und da, also quasi die Käuferschaft entscheidet eigentlich, welche Genres und so weiter und welche Titel danach gefragt werden und dann auch produziert werden. Und da ist tatsächlich bei Sammlern ein Schwerpunkt zum Thema Horror festzustellen. Also das ist einfach Fakt. Und daraus ergibt sich tatsächlich die Nachfrage, dass wenn es um Bonusmaterial geht, wie Audiokommentare oder Videofeatures oder Booklets, dann ist das relativ häufig in diesem Genrebereich. Und daraus ergibt sich das. Ich selbst als Filmwissenschaftler habe einen Genre-Schwerpunkt. Das heißt, Filme, die unter bestimmten Aspekten Gemeinsamkeiten haben, betrachtet man ja als Genrefilm. Das entwickelte sich über die letzten 100 Jahre so, dass wir sehr viel so Verschmelzungen auch haben. Das ist gar nicht mehr so eindeutig. Also was wir heute im Kino sehen, sind nicht mehr bestimmte Genres, sondern es sind oft Mixturen, Hybride nennt man das. Und das interessiert mich extrem. Der Horrorfilm ist eines dieser Genres und vielleicht das beständigste seit der Stummfilmzeit, weil das ist eins der Genres, die es immer schon gab. Ja, die Beschäftigung mit Urängsten und nur auf unterschiedliche Weise. Also so hat sich das mehr oder weniger ergeben.
Nochmal für meinen Kopf jetzt. Hexan ist einer der ganz alten Filme, also wirklich aus der frühen Kinozeit. Sie beschäftigen sich aber auch mit Genrefilmen aus den 70er, 80er Jahren. Also das spannt dann wirklich auch den
Genau. Film. Es gibt also Schwerpunkte in der Filmgeschichte im klassischen Kino. Man spricht von der klassischen Phase zwischen 1930 und 1960, weil da auch das Studiosystem in Hollywood intakt war und so weiter. Da gab es dann Phänomene wie die Universal-Horrorfilme, Dracula, Frankenstein, so diese berühmten Klassiker. Und dann haben wir einen Schwerpunkt in den 70er und 80er Jahren, wo der moderne Horrorfilm dann entstanden ist, wie wir ihn heute auch verstehen. Und das sind auch Phänomene, die oft unterschätzt werden, obwohl da zum Beispiel das Phänomen des Final Girl, also quasi die letzte Überlebende, die dann das Böse meistert, ist oft eine Frau, eine junge Frau. Das sind schon Modelle des Empowerments, die in Filmen wie Halloween oder sowas schon 1978 eine Rolle spielten. Und bis zu dem sogenannten Relaunch dieser Halloween-Reihe jetzt in den letzten Jahren auch durchgezogen wird. Und das finde ich sehr interessant. Also da kann man sehr fruchtbar sich mit beschäftigen. Hexan ist natürlich ein komplexerer Fall, weil dieser Stummfilm eine Art wissenschaftlichen Anspruch auch hat in der Beschäftigung mit Besessenheit und Hexenverfolgung. Aber auch der hat natürlich einen großen Einfluss auf spätere Genrefilme gehabt.
Gibt es denn Filme, die Sie uns empfehlen könnten, die man vielleicht nicht so kennt?
Es kommt jetzt drauf an, das spezialisierte Käuferpublikum hat natürlich sehr starke, klare Vorlieben und egal welchen Titel ich nenne, würden alle Leute abwinken, die das dann quasi sowieso schon inhaliert haben. Für ein unbedarfteres Publikum, das einfach mal wissen will, was wären so eine Wiederentdeckung, würde ich ganz klar den Film Suspiria von 1977 nennen. Ein italienischer, märchenhafter Horrorfilm von Dario Argento, ein italienischer Film, der einen sehr großen Einfluss hatte, sehr ästhetisch, sehr effektiv ist, auch mal auf Arte zum Beispiel im Fernsehen zu sehen war. Und das ist ein Film, der, glaube ich, auch für ein großes Publikum heute noch große Reize hat. Also Suspiria von 1977 zum Beispiel.
Okay, danke für den Tipp. Aber wenn wir über Horror reden, da reden wir ja auch oft gleichzeitig über Zensur. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich da einiges verändert hat im Laufe der Jahrzehnte. Einerseits, was möglich war und wie sich die Zensur entwickelt hat. Können Sie dazu mehr sagen? Macht es heute noch Sinn?
Also das ist auch ein sehr komplexes Thema, weil natürlich Zensur sich immer in gewisser Weise richtet nach gesellschaftlichen Bedürfnissen, gesellschaftlichen Tabustrukturen und so weiter. Und In Deutschland ist ja per Grundgesetz eine Zensur von Kunstwerken verboten. Das muss man ganz klar sagen. Von daher ist die Zensur, mit der wir es in Deutschland zu tun haben, oft eine Selbstzensur während der Vermarktung. Also dass die Verleihfirmen gewissermaßen eine Zeit lang Filme zum Beispiel selbst bearbeitet haben, um ihnen eine günstigere Freigabe zu beschaffen. Jetzt muss man aber sagen, das primäre Publikum zum Beispiel von Horrorfilmen ist ja erwachsen. Und von daher bringt das nicht viel. Also diese Leute wollen die Filme natürlich ungekürzt sehen. Und insofern ist das in den letzten 20 Jahren immer weniger geworden. Wir haben auch eine deutliche Liberalisierung in der Freigabe. Und die ganzen Phänomene, die mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien verbunden sind, auch da gibt es eine deutliche Lockerung und auch eine Liberalisierung in den Maßstäben, die angelegt werden. Also ja, wir haben eine deutliche Auflösung von Zensurbestrebungen in den letzten 2 Jahrzehnten. Und als Filmwissenschaftler kann ich das nur begrüßen. Jugendschutz ja, Zensur nein, würde ich sagen.
Jetzt sind wir ja schon relativ in der Gegenwart wieder angekommen. Und demnach ist der thematische Sprung, den wir jetzt vor uns haben, vielleicht gar nicht so groß. Wir könnten über Kinos reden, Herr Bausch. Wie sind Sie denn durch die Corona-Krise eigentlich gekommen? Jetzt endgültig vorbei, stehen die Kinos wieder da wie vorher oder vielleicht sogar besser?
Also nein, wir stehen noch nicht wieder da bundesweit, die Kinos, wie sie besucherzahlentechnisch vor der Corona-Krise standen. Also natürlich war die Zeit der Pandemie für die Kultur insgesamt und für die Kinos einfach eine schwierige Zeit aufgrund der Schließung. Das war dann auch die Zeit, in dem eben digitale Streaming-Angebote natürlich die Oberhand gewonnen haben, weil Menschen zu Hause waren, nicht mehr raus konnten. Es war eine schwierige Zeit für die Kinos, die durchaus auch geprägt war mit der grundsätzlichen Sorge, was macht das mit dem Ort Kino? Also Kino wurde ja auch in der Vergangenheit immer wieder auch schon totgesagt und Kino steht immer wieder auf. Oder das ist auch genau jetzt, also eine kleine Renaissance des Kinos nach der Pandemie. Also in der Summe kann man sagen, wir haben jetzt alles einmal beschleunigt, glaube ich, was eh auf die Film- und Kinobranche zugekommen wäre durch die Pandemie. Jeder hat gestreamt, jeder hat verstanden, was den Ort Kino eben auch ausmacht, warum man sich mit anderen in einen Raum setzt, in Idealfall bestmöglicher Qualität einen Film schaut, um danach sich auszutauschen und gemeinsam dieses Filmerlebnis zu haben. Und das merken wir gerade auch. Also wir haben sind so zwei Strömungen. Das eine ist, dass die Menschen auf jeden Fall das Bedürfnis haben, wieder zu kommen und gemeinsam diesen sozialen Raum, und Kino ist ja mehr auch in der Regel als dann nur das reine Film ansehen, sondern es ist eben auch die soziale Komponente, die dazukommt, das davor und danach und das Treffen und, wie ich auch gerade erwähnt habe, vielleicht dann auch die Rahmenveranstaltungen um die Filme. Das ist so die eine Richtung, und die andere ist schon auch noch eine gewisse Trägheit, die einfach vorhanden ist, weil es natürlich einfach die Möglichkeit gibt, Filme auch über andere Medien zu konsumieren. Die Kinos sind also, ich sag mal, aufgefordert, einfach auch sich programmatisch durch kuratierte Auswahl der Filme, aber auch durch die Orte selbst zu definieren und einfach so attraktiv zu sein, dass man ins Kino kommt. Und das sind so zwei Strömungen. Und man merkt halt, wer auch während der Pandemiezeit ganz gut, ich sag mal, mit seinen Besucherinnen und Besuchern verbunden war, da sind die Gäste in der Regel wieder da, und andere arbeiten da noch dran. Aber die Grundtendenz ist quasi wieder hin zu einer Normalität.
Und ist das Thema, ich gehe ins Kino, auch eine Altersfrage? Also ich stelle es mir schon so vor, dass es eine jüngere Generation gibt, vielleicht auch die Generation Corona, die das Kino gar nicht erst kennengelernt hat oder die halt einfach komplett auf Netflix stehen. Oder vielleicht sogar ist es, vielleicht fängt es auch schon bei den Kindern an, die jetzt nur noch Folge gucken, also die, deren Aufmerksamkeitsspanne ziemlich genau eine Folge, keine Ahnung, ob der Baumeister ist. Entschuldigung. Also ist das eine Altersfrage?
Auch da gibt es keine ganz konkrete Antwort. Also natürlich ist ein älteres Publikum Kino als die Form des Filmsehens gewohnt und nutzt das anders, als es vielleicht eine jüngere Generation tut. Ich kann aber auch sagen, nach der Pandemie, wir haben uns immer sehr um ein junges Publikum im Arthouse bemüht. Also unsere Filmauswahl ist ja dann auch der deutsche Independent-Film, europäische Filme. Also wir zeigen ja jetzt weniger die amerikanischen Blockbuster. Und da war es ja immer schon schwierig, auch quasi ein jüngeres Publikum erstmal für zu gewinnen, weil natürlich die großen Blockbuster im Mittelpunkt des Interesses stehen. Und witzigerweise haben wir, oder schönerweise haben wir gemerkt, dass nach der Pandemie, vielleicht sogar geübt durch das Streaming, also durch eine Liebe zu Bewegtbild, zu Inhalten, zu Themen, ein junges Publikum auf einmal in einem Programmkino, wie wir es sind, auf Gleichgesinnte trifft. Also wir zeigen deutlich mehr Filme in Originalversionen mit Untertiteln. Wir zeigen auf einmal in Aschaffenburg auch koreanische Filme, was wir früher nie getan haben, einfach weil man jetzt ein Interesse an fremden Kulturen, an fremden Geschichten hat. Also ein Film wie Past Lives wäre früher in Aschaffenburg bei meiner Programmierung sehr wahrscheinlich nicht gelaufen und lief jetzt eben wenigstens schon mal solide. Also von daher kann man nicht so sagen, Kino ist jetzt nur was für eine ältere Generation, sondern es ist, geht darum, diesen Ort und zu entdecken und zu verstehen, wie, auf welche Art und Weise man Film rezipieren kann. Und das ist nun mal einfach, verzeihen Sie mir das, aber als Kinobetreiber anders, wenn man einen Film in einem dunklen Raum gemeinsam mit anderen guckt oder halt die Serie nebenher beim Bügeln.
Ich weiß. Habe ich getestet? Stimmt. Wir haben in die Vergangenheit geschaut. Jetzt haben wir kurz in der Gegenwart vorbeigeschaut. Vielleicht wagen wir auch noch mal die Prognose für die Zukunft, Herr Stegelegger. Wo sehen Sie denn Programmkinos wie das Casino-Kino in 10 Jahren? Und was könnten, oder in 20, was könnten Kinos tun oder was sollten sie vielleicht jetzt tun? Kooperationen eingehen, neue Wege gehen, um da zukunftsfähig zu bleiben?
Das ist natürlich eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, denn die Medienentwicklung ist ja super schnell geworden und viele Dinge, die wir heute als selbstverständlich betrachten, sind ja vor 10 Jahren oder so noch gar nicht bekannt gewesen, also gerade im Internetbereich. Aber ich würde das absolut, wie Herr Bausch das schon angedeutet hat, sehen, die Publikumsbindung über besondere Veranstaltungen, über kuratierte Reihen, über Gäste, die zu Besuch sind und mit denen man diskutieren kann. Also diese Form der Publikumsbindung ist für die Zukunft essentiell. Und ich denke, dass eine Aufmerksamkeit auf Kino als eine Kulturinstitution noch ausgebaut werden muss. Also dass es nicht ein Ort des Filmkonsums ist. Wir haben diese Orte, die Cineplexe sind ja noch halbwegs intakt und Filme wie Barbie, Oppenheimer, aktuell auch Napoleon funktionieren scheinbar recht gut. Also wenn man diese Vorstellungen besucht, ist das Publikum ja da. Auch ein jüngeres Publikum. Aber wichtig scheint mir für eine Filmkultur und eine Kinokultur, dass wir eben wirklich das als einen besonderen Ort begreifen, dass man dorthin geht in dem Bewusstsein, wie man ins Theater geht, wie man auf Konzerte geht, dass man also wirklich sich mit Kunst und Kultur beschäftigt. Und das ist genau dieses Konzept, das ich auch, dem ich eine gewisse Zukunft zusichern würde. Aber ich muss sagen, ich hoffe das. Beschwören kann man das nicht.
Es ist auch immer noch eine Frage des Publikums. Also das Publikum muss schon auch mitmachen.
Ja.
Womit wir wieder mitten in der Stadt wären übrigens. Und wenn wir uns die Stadt noch mal vor Augen führen, da muss ich Sie jetzt auch noch mal was fragen, Herr Leiderer. Wir hatten vorhin davon gesprochen, dass große Datenmengen anfallen, wenn Filme digitalisiert werden. Und wie kann die Stadt und die IT das überhaupt zur Verfügung stellen?
Also insgesamt brauchen wir da auch eine Zukunftslösung. Derzeit arbeiten wir so, dass wir die Storage permanent erhöhen, wenn sie benötigt wird. So, vorhin habe ich einen Aufruf gestartet zu altem Filmmaterial beim Archiv abgeben. Also wenn das jetzt reihenweise kommen würde, hätten wir ein Problem und müssten unsere IT-Landschaft umstrukturieren. Aber derzeit kommen wir noch gut zurecht und wir brauchen dafür natürlich auch eine größere Zukunftslösung.
Ja, das Thema ist ja nicht nur das alte Filmmaterial, sondern es wird ja heute auch sehr viel mehr produziert, wo man sich dann im Archiv wahrscheinlich auch Gedanken macht, was davon muss aufgehoben werden. Ne? Aber das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Deswegen würde ich Sie gerade nochmal fragen, Herr Leiderer, wie ist denn das Amt für IT überhaupt aufgestellt im Moment? Also werden Sie gerüstet, personell?
Also personell sind wir sehr, sehr dünn aufgestellt. Wir haben 15 ITler für 1200 Beschäftigte, die also den permanenten IT-Support leisten müssen. Parallel dazu wächst immer mehr an. Immer mehr Ämter wollen digitalisieren, ob das die E-Akte ist, die eingeführt wird, oder Digitalisierungsprojekte. Wir arbeiten auch im Bereich Smart City, sind wir aktiv. Also je mehr digitalisiert wird und je mehr Ämter da in die Zukunft gehen, was ja dringend müsse, desto mehr brauchen wir natürlich in den zentralen Ämtern. Für den aktuellen Bedarf geht's noch, aber wir brauchen für die Zukunft natürlich hier eine deutliche Aufrüstung.
Und jetzt vorhin hatten wir es ja ganz am Anfang, wissen Sie noch, hatten wir es von den Reels? kommt ja von der Stadt auch immer mehr. Also wird ja auch immer mehr gemacht. Also wofür nutzen Sie selbst Film in Ihrer täglichen Arbeit?
Ja, wir nutzen das vor allem, um komplexe Sachverhalte der Stadtgesellschaft zu erklären. Beispielsweise haben wir eine Reel-Serie im Januar, bei der wir das Authentifizieren für Online-Dienste oder für bestimmte Sachen, die man braucht, um mit der Stadt zu kommunizieren, die sehr komplex sind, versuchen wir mit ganz einfachen Erklärvideos darzustellen. Für sowas beispielsweise nutzen wir diese Möglichkeit.
Mhm. Aber wenn es einen Film dann ins Archiv schafft, Herr Kemper, wo lagern Sie die dann oder wie heben Sie das auf?
Da kommt es jetzt sehr auf das Datenträgermaterial natürlich drauf an. Also wenn wir davon reden, dass es digitalisierte Filme oder Digitalformate als Filme sind, dann kommen die eben auf den großen Speicher, also auf dem Server letztlich der Stadt. Also wir haben einige Dutzend Terabyte, kann ich mal sagen, an Speicherplatz bekommen. Das wird für eine gewisse Zeit ausreichen, allerdings nicht ganz, ganz lange. Und also wir haben den größten Datenspeicher bei der Stadt, das kann man vielleicht mal sagen, müssen wir auch haben letztlich als Archiv, auch als digitales Archiv. Und eben auch mit einer Lösung für diese Sicherung der digitalen Seite hinten dran. Das ist ein eigenes Tool, das man eingekauft hat, um eben digitale Daten, ob es Videos sind, Fotografien oder eben Akten, letztlich auch Unterlagen, digitale Unterlagen zu sichern. Wenn man jetzt von VHS-Kassetten redet, von DVDs, kann ich nochmal das Beispiel des Medienzentrums anführen. Da haben wir ja im Prinzip alles übernommen, was für die Stadtgeschichte relevant ist. Das sind so 10, 12 Terabyte, wie gesagt, auf der einen Seite und 60 Umzugskartons mit VHS-Kassetten, DVDs etc., die eben parallel erstmal in unser Außenmagazin kommen, weil wir im Schönbrunner Hof dafür jetzt keinen Platz haben, die aber auch gesichert werden müssen erstmal. Mit der großen Frage natürlich, was ist da schon digitalisiert vorhanden, was nicht und wie lange ist es überhaupt noch lesbar und abrufbar und letztlich auch dann zu digitalisieren. Also da steckt einiges an, Fachjargon würde man sagen, Bestandserhaltungsaspekten ebenfalls mit drin. Was ist noch zu sichern und was geht in die Zukunft letztlich?
Mhm. Also ich habe gerade, während Sie erzählt haben, ging mir so durch den Kopf, es ist Wahnsinn, wie viele verschiedene Aspekte wir jetzt da heute vom Thema Film gestreift haben. Allerdings hat der Herr Leiderer gerade auf die Uhr geschaut und ich glaube, er hat recht, wir reden schon eine ganze Weile, wir sollten vielleicht zum Ende kommen. Und jetzt geht es natürlich darum, nochmal das zu fragen, was wir den Herrn Dr. Stiegelegger jetzt fragen können, solange er noch bei uns ist in Aschaffenburg. Und da komme ich jetzt doch nochmal auf Hexan und speziell auf die Filmmusik dieses Klassikers zu sprechen. Denn ich habe gelesen, Sie sind auch Musiker. Stimmt es?
Ja, nun, es ist so, ich habe meine Studienzeit als DJ bestritten und mir fehlte die Musik irgendwann. Also, und für mich ist Musik zu machen tatsächlich ein kreatives Hobby. Aber das mündete früher oder später in ziemlich große Projekte, wie zum Beispiel die Live-Vertonung einer Hommage an den Film Hexan. Das mündete dann zum Beispiel in die Live-Vertonung einer Hommage an den Film Hexan. Und das haben wir auf Filmfestivals wie zum Beispiel in Braunschweig, in Wiesbaden oder jüngst in Regensburg beim Transitfilmfest dann auch umgesetzt als so eine Klangbildinstallation, könnte man sagen. Und es gibt für viele Stummfilme ja keine Partitur oder keine festgelegte Filmmusik. Von daher wurden diese Filme damals schon zum Teil spontan auf unterschiedlichste Weise vertont. Und was für mich und meinen Mitmusiker Oliver Freund dann wichtig war, ist, einen anderen Weg der Soundgestaltung zu finden, die nicht klavierbasiert ist, die nicht mit klassischen Kompositionsstrukturen arbeitet. Und man könnte sagen, dass wir so eine Mischung aus Dark Ambient und Post-Rock dabei produzieren. Also mit E-Gitarre, elektronischen Klängen, Stimme und Percussions. Und das ist so im Grunde ein Projekt, das ich so als Liebhaberprojekt nebenbei weiterführe. So, wenn es gefragt ist.
Das ist ja dann quasi auch ein Weg, diese alten Filme in die Jetztzeit zu holen. Weil bei Filmmusik, Live-Filmmusik von alten Filmen denkt man ja immer so an den Klavierspieler, vielleicht noch ans Orchester. Aber Dark Ambient, das ist ja jetzt wirklich Gegenwart, ne?
Naja, es ist eine Nische, die es tatsächlich ja weltweit gibt. Das ist ein Musikgenre, das nicht viele, aber weltweit dann doch jede Menge Leute hören. Und das ist, glaube ich, für ein größeres Publikum immer so ein bisschen ein Abenteuer, sich auf neue Sounds einzulassen. Das ist ein bisschen ungewohnt, aber wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Denn speziell, weil es passt einfach. Es ist wirklich wie so eine sehr zeitgemäße Filmmusik zu diesen alten Bildern. Und ja, das Ziel ist in der Tat, die wieder attraktiv zu machen und zugänglich zu machen für ein jüngeres Publikum.
Und ist dieser Film Hexan, von dem wir jetzt ja schon öfter gesprochen hatten, gibt es noch andere Wege, auf denen der in die heute Zeit geholt wurde vielleicht auch? Also gab es da mal ein Remake oder sowas?
Naja, der ist interessanterweise in den 60er Jahren nochmal in Amerika von William S. Burroughs neu vertont worden mit einem Off-Kommentar. Und dadurch unter dem Titel Witchcraft Through the Ages quasi nochmal in so einer besonderen Fassung berühmt geworden und kursiert wirklich im Internet auf vielfache Weise, ist sehr ikonisch geworden. Also es gibt oft Musikvideos, die sich daran orientieren, weil dieser Film hat Spezialeffekte zum Beispiel, die fast pionierartig da eingesetzt werden, Stop-Motion-Tricks und so weiter. Also sehr ungewöhnlich. Er ist auch sehr freizügig für seine Entstehungszeit Anfang der 20er Jahre. Und das sind alles Dinge, die, glaube ich, ihm immer wieder Aufmerksamkeit garantieren. Und er wird auch im Laufe des nächsten Jahres dann in Deutschland zum Beispiel wieder als Blu-ray zugänglich sein, in verschiedenen Fassungen, in einer Veröffentlichung. Und da habe ich dann auch mitarbeiten können, weil ich mit dem Rechteinhaber natürlich durch dieses Konzertkonzept auch in enger Zusammenarbeit bin. Und also Hexan wird erscheinen ungefähr 100 Jahre nach seinem Entstehen auch in Deutschland dann.
Also das ist eine gute Nachricht, dass der Film wieder zugänglich sein wird, weil Sie haben uns jetzt leider, oder Gott sei Dank, ziemlich neugierig gemacht, würde ich mal für die ganze Runde hier sprechen. Und damit kommen wir dann auch schon zur Abschlussrunde. Herr Leiderer, was ist denn als nächstes im YouTube-Kanal der Stadt geplant?
Also es kommt ganz drauf an. Es gibt jetzt nichts konkret Geplantes, was wir darüber veröffentlichen. Außer wahrscheinlich jetzt ein Weihnachtsgruß zum Schluss, zum Ende des Jahres. Aber es liegt mir jetzt kein Film vor, den wir veröffentlichen, der irgendwo historisch aufgearbeitet wurde. Kann
vielleicht weiß der Herr Kemper da was, ne?
Historische Filme aktuell nicht. Da geht es aktuell bei uns eher um die Frage, wer das digitalisierte Material übernimmt, also die Nitro-Filme. Da ist noch einiges offen, kann man hier mal sagen. Das Bundesarchiv reagiert seit einem Jahr auf eine Anfrage nicht. Wir hoffen aber, dass wir die Nitro-Filme vom Dienstleister in Ingelheim bald nach Berlin bekommen. Und es gibt allerdings weitere historische Filme, die auch schon sozusagen vorliegen, auch schon digitalisiert sind, die eine Bearbeitung letztlich brauchen, also eine Beschreibung, Kommentierung und so weiter. Das könnte ein Projekt sein, ist allerdings durchaus etwas aufwendiger.
Und Herr Professor Stiegelegger, was ist Ihr nächstes Projekt?
Also ich habe vor nicht allzu langer Zeit eins abgeschlossen, das jetzt tatsächlich schon erschienen ist, und zwar ein Dokumentarfilm über die restaurierte Version des Films Die Goldene Stadt. Das ist einer der problematischen Filme des deutschen Filmerbes aus der aus den 40er Jahren von Veit Harlan. Und das war eine große Herausforderung, diesen dokumentarischen Film darüber zu machen. Da geht es natürlich um eine heutige Perspektive auf diese Filme und wie man mit ihren problematischen ideologischen Inhalten umgeht. Und das war mit der Monau-Stiftung zusammen. Und ich hoffe sehr, dass ich mit der Monau-Stiftung auch weitere Projekte machen kann, weil das ist natürlich, sagen wir mal, eine ernsthafte Aufarbeitung des Filmerbes, die unabhängig von der Publikumsnachfrage einfach diese wissenschaftliche Beschäftigung auch mit sich bringt. Und das finde ich sehr erfüllend, muss ich sagen.
Kann ich mir gut vorstellen, dass das eine spannende Arbeit ist. Und ich bin auch wahnsinnig, ich gehe jetzt nach Hause und werde erst mal googeln. Aber nicht nur nach Ihnen, sondern auch nach dem Kinoprogramm. Jetzt, wenn wir hier in so einer schönen Runde zusammensitzen, was ist eigentlich so der nächste Film, den wir uns alle anschauen? Oder den Herr Bausch, Sie sich anschauen?
Naja, wir schauen natürlich Wim Wenders und Perfect Days noch vor Weihnachten, würde ich sagen. Und dann schon erwähnt den Festival- und Cannes-Gewinner Poor Things und Zone of Interest. Venedig und Cannes-Gewinner Poor Things und Zone of Interest.
Noch irgendwelche Kinopläne hier im Raum?
Also ich will mir das Historiendrama Napoleon anschauen noch in diesem Jahr.
Okay. Ja, klar.
Tatsächlich Napoleon als Begleiter einer Jugendgruppe eines Kindergeburtstags, sozusagen für 13-, 14-Jährige, die dürfen da ja schon rein. Ab 12 ist er freigegeben. Irgendwann vor Weihnachten. Mal sehen.
Herr Stegelegger, was?
Also ich schließe mich da bedingungslos Herrn Bausch an. Napoleon habe ich bereits gesehen und werde den auch in meinem Podcast diskutieren, jetzt die Tage. Aber Poor Things und Zone of Interest von Jonathan Glazer, einem der oft übersehenen Regisseure, muss ich sagen. Ich hoffe sehr, dass der jetzt mehr Aufmerksamkeit auch bekommen wird. Ist aber kein einfacher Film.
In diesem Sinne, ich gehe mit ganz vielen Filmtipps nach Hause. Vielen Dank für die interessante Runde, für die spannenden Gespräche und bis bald.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.